Ja, ihr Lieben, kurze Frage mal von mir. Seid ihr überzeugt, dass es Gott gut mit euch meint? Ich denke, das ist wichtig. Weil es nicht immer, unsere Gefühle sagen das nicht immer. Unsere Gefühle und unsere Wahrnehmungen sind manchmal anders. Da fühlen wir uns angegriffen oder da fühlen wir uns genervt oder vielleicht auch müde und kaputt. Und belastet und sagen, Mensch, Herr, kann dieses ganze Karussell sich nicht mal ein bisschen langsamer drehen? Aber wir sollen daran festhalten und wissen, Gott meint es gut mit uns. Gott hat einen guten Plan mit uns. Gott hat ein Ziel vor Augen. Und die Bibel sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das macht es manchmal von Zeit zu Zeit, macht es Sinn, dass wir uns das mal wieder in unsere Gedanken rufen und uns das vor Augen halten und sagen, ja Gott, du meinst es gut mit mir und mit uns. Also ich brauche das sehr oft. Und dass es Gott mit uns gut meint, dazu hat er uns sein Wort gegeben. Und das ist das Thema von diesem Abend. Es soll um das Wort Gottes gehen und das Wort Gottes, dass es die Wahrheit ist und das Fundament in allen Dingen. Ja, manchmal, oder mir persönlich auch in der Vorbereitung, ging es dann manchmal so, es geht um die Bibel, es geht ums Wort Gottes, das ist doch eigentlich ein alter Hut und was soll denn da heute Neues kommen? Und ich habe den Wunsch, und das war auch mein Gebet heute, auch während der Vorbereitung, dass wir angerührt werden von einer neuen Dimension vom Wort Gottes. Dass wir entdecken und sagen, Moment mal, hier ist ja vieles in meinem Kopf oder in meinem Denken auch über das Wort Gottes bisher verkehrt gewesen oder das hat alles nicht gepasst oder das hat nicht zu mir gesprochen oder das war nicht lebendig. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam, jeder an der Stelle, wo er steht, dass dieser Abend uns ein Stück mitnimmt, ein Stück inspiriert und zu sagen, Mensch, ich habe heute durch diese Geschichte irgendwie wie einen neuen Aufschluss bekommen, berührt vom Heiligen Geist. Das Wort Gottes hat für mich durch diese Geschichte eine ganz neue Dimension bekommen, in seiner Tiefe, in seiner Wertigkeit oder was es auch immer ist. Ich wünsche mir und ich habe gebetet, dass durch diese Sache ein erneuertes Denken kommt in uns, über Gott und sein Wort, welche Rolle das spielt, warum er es uns gegeben hat, welche Kraft in dem Wort ist. Und das möchte ich durch verschiedene Stellen mit euch durchgehen und euch zeigen, wie wichtig das ist, wie sehr das Wort Gottes in sich ein logisches Buch ist, wie sehr es die Wahrheit und die Ideen Gottes verkörpert und wie notwendig das ist, dass das Wort Gottes in allen unseren Denkweisen das absolute Fundament bilden muss. Und ich möchte mit einem Satz beginnen, der gar nicht hier in meinem Konzept steht, sondern den habe ich mir hier in meine eigene Bibel geschrieben, weil ich den irgendwo mal gehört habe. Und da steht hier bei mir so auf einer der ersten Seiten, habe ich mir das reingeschrieben, und da steht, sich genau an das Wort Gottes zu halten, ist nicht ein Ausdruck von Gesetzlichkeit, sondern von Gehorsam dem Herrn gegenüber. Und wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, haben wir manchmal so zwei Hürden zu überwinden. Entweder haben wir die Hürde, dass es uns zu kompliziert und irgendwie nicht aufschlussreich erscheint, oder wir haben diese Hürde, dass es eigentlich alles irgendwie Gesetz ist. Irgendwie ist das ein trockener Buchstabe und es macht uns Mühe. Und ich möchte euch ein Stück da hineinnehmen, mitnehmen, dass das nicht so sein muss Und eigentlich noch besser ausgedrückt, das darf nicht so sein. Für einen Menschen, der von neuem geboren ist, für einen Menschen, der den Herrn liebt, der wirklich eine lebendige Beziehung zu dem Herrn hat, ist das etwas, was zu dir spricht, was lebendig ist, was logisch ist und was begehrenswert ist. Nicht etwas, wo du sagst, oh Mensch, schon wieder Bibel lesen und schon wieder irgendetwas. Und auch, dass das, sich das genaue Halten an das Wort Gottes keine Bedrohung ist und keine Einschränkung in unserem Leben, sondern die Befreiung schlechthin. Die Lösung für unseren Lebensweg schlechthin, um in Freiheit und in Leichtigkeit, um in Sicherheit zu kommen mit dem Herrn. Ich möchte da ganz kurz ein Zeugnis geben, wie sich das für mich angefühlt hat. Es gab bei mir einen Punkt, wo es bezüglich meines Bibellesens und des Verständnisses zum Wort Gottes einen immensen Schnitt gegeben hat. Bei mir persönlich war das nach meiner Taufe. Ich möchte das aber nicht so hinstellen, dass das jetzt unbedingt die Taufe der Schlüssel ist, damit du unbedingt das Wort Gottes besser verstehst. Ich denke, dass die Summe der ganzen Dinge, die zum Gehorsam gehören, um in ein geisterfülltes, gottnahes Leben zu kommen, für den einen kann das vielleicht die Geistestaufe sein, für den anderen ist es vielleicht die Wassertaufe oder die Wiedergeburt oder vielleicht eine andere spezielle Berührung aus dem Himmel, wo du sagst, also in diesem Moment hat sich bei mir was geändert. Und bei mir war das nach der Taufe so. Wie gesagt, ihr habt unseren Werdegang als uns Zwickauer, kennt ihr ja ein klein wenig. Wir sind also im Großteil von uns ist so klassisch in der Kirche aufgewachsen, in der Landeskirche. Wir sagen immer getauft, geimpft und konfirmiert. Und so sind wir groß geworden und das war auch erst einmal für uns normal und richtig. Das war erst einmal lediglich die Sehnsucht in unserem Herzen. Herr, da muss es mehr geben. Hat uns bewogen zu forschen und zu machen. Herr, was ist denn hier, was gibt es denn noch? Das war der Antrieb. Der Antrieb war nicht irgendwie Rebellion und das ist alles zu alt oder zu doof oder das geht alles nicht, sondern der Antrieb war tief in unserem Herzen, in unserer Jugendzeit. Herr, war denn das alles? Da muss es doch noch mehr geben. Und so hat uns Gott Stück für Stück in diesen Weg mit hineingenommen. Und ich selber war dort schon in der Junggemeinde integriert. Ich war dort Mitarbeiter und alles. Und nach meiner Taufe habe ich meine Bibel hergenommen und habe in das Wort Gottes reingeschaut und habe gesagt, sag mal, liest du das zum ersten Mal? Sag mal, habe ich das die Jahre überlesen? Das gibt's doch gar nicht.
Ja? Ja, das möchte ich sagen, es ging mir 100% genauso. Und ich möchte fast behaupten, dass es schon ziemlich was mit der Taufe zu tun hat, weil das für uns ein Gehorsamsschritt Gott gegenüber war. Und ich glaube, eine Heilung im Gehorsam belohnt Gott damit, dass er auf dem Bauern alles sein Wort schenkt.
Absolut, ja. Also für mich war das so ein besonderer Schritt und ich habe das an einer Stelle, war mir das ganz deutlich geworden, wie neu ich das Wort verstanden habe. Denn ich war immer schon irgendwie so ein bisschen perfektionistisch angehaucht und das musste alles ein bisschen seine Ordnung haben bei mir. Und da habe ich irgendwie gelernt als Jugendmitarbeiter, du musst die Bibel ein bisschen systematisch lesen und das hat alles so ein bisschen seine Ordnung. Das ist das, wo das spricht Gott zu mir und das damit beauftragt er mich und das ist etwas, worüber ich mich freuen kann und so weiter. Und da habe ich mir Farben hergenommen und habe gesagt, Stellen. Solche Stellen sind rot, darüber kann ich mich freuen. Und solche Stellen sind blau, die sind in meinem Leben nicht in Ordnung. Und solche Stellen sind grün, da spricht Gott zu mir und erwartet was von mir. Oder irgendwie so ein Markierungssystem und da war ich auch ganz genau und meine Bibel war kunterbunt und da war jede Stelle anders. Und nach meiner Taufe guckte ich in meine eigene Bibel, las diese Stellen und sagte, oh, die ist rot anmarkiert. Okay, stimmt, die stimmt nicht. Nee, ach, hier ist die Farbe falsch. Ach nee, das muss ich ja auch noch. Und dies und das, also jedenfalls stimmte das vieles nicht mehr. Und ich habe zu vielen Bibelstellen einen ganz neuen Bezug bekommen. Auch was sie inhaltlich bedeuten und machen. Jedenfalls habe ich mir bei meiner ganzen Not eine neue Bibel gekauft und habe gesagt, ich fange einfach nochmal von vorn an und sage, Heiliger Geist, du kannst zu mir reden. Also wenn das so vielfältig ist und so anders, wie ich das bisher immer gedacht habe. Und das war für mich eine unwahrscheinliche Bereicherung in meinem Leben, wie das Wort Gottes auf einmal interessant geworden ist. Und wie gesagt, also das stimmt, was du Jörn nochmal mit zugefügt hast, das ist zusammenhängend mit einem Gehorsamsschritt. Insbesondere war das bei uns die Taufe, und wo Gott sagt, wenn du mit mir gehst und wenn du die Schritte gehst, die ich auch in meinem Wort dir vorlege, dann bin ich treu und gerecht und offenbare mich dir. Also da gab es für mich einen ganz engen Zusammenhang, und das fand ich absolut stark, und das hat mich angespornt. Ja, jetzt bin ich schon irgendwie mittendrin und habe mit meinem Konzept noch gar nicht angefangen. Ich denke aber, dass ich doch nochmal ein Stück auf diesen ersten Teil eingehe, den ich mir da notiert habe, weil es tobt um das Wort Gottes und um seine Wahrheit und um den Umgang mit dem Wort Gottes, tobt ein regelrechter Krieg. Und ich werde das im Laufe der Lehre noch tiefer ausführen, dass das Wort in sich ganz speziell von Gott so gewollt eine Kraft und eine Dimension hat, die uns es wirklich ermöglicht, dass das wirklich das Wort eine wirkliche Kraftquelle ist, und dass das allein das Wort, wörtliche Wort, selbst wenn ich es nicht begreife, eine Wirkung hat. Und jemand hat das besonders begriffen, dass das so ist. Und das ist leider der Teufel. Der hat das begriffen und der weiß das, dass in dem Wort wirklich eine Dimension steckt von Kraft und Autorität. Und wenn Gläubige, die mit ihm gehen, sich in der Tat danach richten nach diesem Wort, werden sie in ihrem Leben und in dem Leben anderer massive Veränderungen und Hinwendungen zu Gott hin und damit zu Besseren hin bewirken. Und damit das, so weit wie es irgendwie geht, irgendwie aus dem Rennen genommen wird, hat der Teufel eine immense Kraft da reingelegt, das Wort Gottes zu verunglimpfen, das Wort Gottes zu relativieren und das Wort Gottes schlecht zu machen. Und wir merken, dass je grundsätzlicher die geistlichen Wahrheiten sind, desto mehr macht der Teufel sich Mühe. Es gibt ein paar grundsätzliche geistliche Wahrheiten und ein paar grundsätzliche geistliche Dimensionen. Wenn wir die richtig verstehen, kommen wir auch in unserem persönlichen Leben in eine Dimension, da sind wir nicht so schnell umzublasen. Auch von Angriffen oder von Misserfolgen. Und das hängt damit zusammen, wo wir, wie gesagt, wir befinden uns in unserem E-Kurs immer noch am Anfang der ganzen christlichen Lehren. Und ich werde besonders bei dieser Lehre noch einmal euch einen kleinen Querverweis geben auf das, was wir schon gelehrt haben. Und diese Grundsatzlehren der neuen Geburt, der Wassertaufe und der Geistestaufe und jetzt diese Grundlehre über den Umgang mit dem Wort Gottes, das sind Dinge, die sind massiv, massiv unter Beschuss und massiv verdreht und in der christlichen Welt sowas von verpurbelt bis teilweise abgeschafft. Schon, wo man sagt, das kannst du vergessen, brauchst du nicht mehr, das hat keine Relevanz. Und das hat wieder zur Ursache, dass es eben im Leib Christi an vielen Stellen so wenig Stärke, so wenig Autorität und auch so wenig Anziehung gibt an vielen Stellen, weil dort an diesen Stellen nicht klar Schiff gemacht wird. Und man hat, oder es ist im Laufe der Zeit dem Teufel gelungen, Gott und sein Wort zu trennen. Also es gibt eine Art Glauben, wo ich jetzt fast sagen möchte, man glaubt es kaum, dass man so glauben kann, dass Leute behaupten, sie glauben an Gott, aber das, was in diesem Buch steht, ist für sie keineswegs bindend. Ja, dass es Gott gibt und die höhere Existenz und ja, also ich bin sehr religiös und ich bin da sehr aufgeschlossen und ich bin da, also da kannst du die putzigsten Gespräche führen, Aber das Buch, das, ja, also das ist ja irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ich möchte da am Anfang eine Bibelstelle, und ich denke, dass heute im Laufe des Abends viele Bibelstellen kommen werden, und es macht Sinn, dass ihr euch vielleicht die Bibelstellen ein Stück mitschreibt, weil das gibt, das ist also, am Ende war es eine Flut, die sich nur allein um das Wort Gottes drehen. Nur alleine um sein Wort. Und ganz klar, das heißt also, ich brauche heute ganz, ganz wenig meine Worte, sondern es reicht, wenn ich die Worte der Bibel einfach sprechen lasse. So steht es geschrieben und das ist passiert. Das passiert so und das passiert so, weil das so geschrieben steht. Also das ist schon diese Lehre in sich, ist ein Teil dafür oder ein Beweis dafür, dass sich das Wort Gottes selbst erklärt. Es beweist sich auch selber und das geht auch ganz einfach. Wenn man, komme ich dann im zweiten Teil dazu, die richtige Einstellung zum Wort Gottes hat. Also eine Bibelstelle aus 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Dort steht drinne: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. In dieser Stelle, und da gibt es noch viele Parallelstellen, aber ich beziehe mich jetzt mal auf diese eine Bibelstelle, steht schon wortwörtlich: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt also, es handelt sich bei diesem Buch keineswegs um ein Menschenwerk, was am Ende doch auch bloß fehlerhafte Menschen niedergeschrieben haben, sondern es ist ein Buch, was niedergeschrieben ist von Menschen, die hingegeben waren an den Herrn und wiedergegeben haben, was sie direkt von Gott empfangen haben. Also das ist dort eine Grundweise der Einstellung zum Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes als ein Menschenwerk sehen, werden wir nicht fertig werden mit Diskutieren und wir werden eben auch nicht fertig werden mit den vielen Facetten des Glaubens, die das Buch dann eben zulässt. Aber wenn wir sagen, das ist Gottes Wort, dann werden wir feststellen, dass es gar nicht so viele Facetten des Glaubens gibt, sondern es gibt einen Weg und eine Wahrheit. Und die steht hier drin und die ist ganz einfach. Und wir haben die Wahl und die Möglichkeit, uns danach zu richten oder es zu lassen. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da taucht im Griechischen dieses Wort aus, dieses eingehaucht, dieses Wort, was auch schon in der Schöpfung, wo Gott den Menschen schuf und den Menschen Leben einhauchte, das, was direkt von Gott kam, das geschaffene Leben, dieses Wort, dieses Pneustos, dieses steckt da im Wortstamm drinne, diese Geschichte, wo es sagt, das Leben kam direkt von Gott, das gleiche Leben, was Gott von direkt in Adam, in den Menschen, den er als Leben formte, gegeben hat, dieser gleiche Geist eingehauchte Wort, das gleiche ist in der Schrift drinne, das gleiche hat Gott mit der Schrift gemacht, das ist untrennbar miteinander verbunden. Sie ist direkt vom Geist eingegeben und von Gott inspiriert. Und dann lesen wir das ganz einfach. Warum ist das so? Weil es eben nützlich ist, weil es uns belehrt. Kommt gleich die Gegenfrage, lasse ich mich belehren? Wenn ich belehrbar bin, dann belehrt die Schrift mich. Wenn ich überführbar bin, dann überführt mich die Schrift. Wenn ich Zurechtweisung annehme, dann kann sie mich zurechtweisen. Wenn ich erziehbar bin, dann kann sie mich erziehen. Das hat alles was mit unserer Haltung zu tun. Und das ist alles, was das Wort macht. Und es hat ein Ziel, das kommt dann im nächsten Vers, damit der Mensch zubereitet wird zu jedem guten Werk. Also nicht nur, dass es uns gut geht, wenn wir uns an seinem Wort ausrichten, sondern er bereitet uns darüber hinaus, rüstet er uns mal aus, dass wir auch wieder fähig sind zu guten Werken. Leider wissen wir, dass unsere heutige Zeit das Wort Gottes zum einen Teil komplett verneint oder angepasst gemacht, anpasst an die heutige Zeit und all diese Dinge, die wir lesen können, dass Gott sagt, Freunde, ich warne euch davor, das ist kreuzgefährlich, wenn er das tut. Und eine große Traurigkeit bewegt mich damit, dass Das größte Schindluder mit dem Wort Gottes wird auch noch in theologischen Ausbildungsstätten getrieben. Es ist wirklich so, dass da Menschen mit Menschenweisheit und mit Forschung und irgendetwas sich anmaßen, mehr zu wissen wie Gott und zu sagen, das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Und diese Haltung und diese Aussprüche, die werden uns in Zukunft, da werden sich die Geister scheiden und das wird uns auch nicht nur Freunde einbringen, das wird uns eine Menge Feinde einbringen. Weil wir sagen, der ganze Humanismus, die ganze Menschenweisheit, das ist alles nicht tauglich, um das Wort Gottes zu bewerten. Das Wort Gottes kannst du alleine erforschen und dann auch begreifen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und dann wird auch das rauskommen, was Gott wollte. Und man kann in manchen Situationen das regelrecht spüren, wie das als ein regelrechter Affront genommen wird, wenn einer behauptet, das ist wahr und du richtest dich nach diesem Wort. Wenn du dich da noch richtest, bist du richtig und wenn du dich nicht nach diesem Wort richtest, bist du einfach falsch. Das spricht sich hier in dieser Runde relativ einfach aus, weil hier Leute sitzen, die sagen, wir wollen es ja gerne richtig machen. Sprech das mal aus in einer Runde, wo die Leute sitzen, die das ganz, ganz anders sehen. Dann könnt ihr regelrecht die Luft schneiden. Da würden die Leute dich wahrscheinlich, wenn sie es könnten, in der Luft zerreißen. Wenn du dich so positionierst zu dem Wort Gottes. Aber nur diese Position zum Wort Gottes wird uns am Ende durch die schwierigen Zeiten der Verführung und der Angriffe bringen. Ansonsten werden wir untergehen. Es wird sich daran scheiden in Zukunft, wenn der Verfall, den wir ja jetzt schon mit unseren eigenen Augen beobachten können in unserer heutigen Zeit, der Verfall, die Verführung, die Unzucht, die Gottesferne, das wird, so sagt es auch das Wort Gottes, das wird sich vermehren. Und wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, werden wir untergehen. Ohne Chance. Wir brauchen die Anbindung an das Wort Gottes, wir brauchen das, dass wir das kennen. Also, nochmal zu diesem Umgang mit dem Wort Gottes. Gott warnt uns davor, vor diesem Wort etwas hinzuzutun oder wegzulassen. In der Offenbarung steht, für wahr, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weisung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil am Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also das sind nahezu die letzten Verse in unserer Bibel. In der Offenbarung im 22. Kapitel im Vers 18 und 19 finden wir das. Dass dort gesagt wird, und gewarnt wird, von diesem Buch etwas wegzulassen oder etwas hinzuzufügen. Und die Übersetzung im Vers 19 in der Elberfelder, das ist sehr interessant, habe ich heute beim Vorbereiten erst so gemerkt, da könnte man nochmal komplett in ein anderes Lehrthema einsteigen. Wenn wir von diesem Buch etwas wegnehmen, weglassen, sagen, das gilt nicht mehr für uns, muss ich mich nicht danach handeln, so wird Gott uns auch dem Teil vom Baum des Lebens, übersetzt der Elberfelder, der Schlachter übersetzt mit dem Buch des Lebens, aber Baum und Buch kann man vom Wort her auch austauschen, Baum des Lebens, da haben wir uns in letzter Zeit auch damit beschäftigt, das ist das Eigentliche, was wir wollen. Und wenn wir im Umgang mit dem Wort Gottes da nicht genau sind oder da etwas weglassen oder etwas hinzugeben oder das passend machen für uns, dann wird es eine Auswirkung haben auf unser komplettes geistliches Leben. Was wir eigentlich anstreben, wo wir sagen, wir binden uns an den Herrn an, wir wollen an ihm angebunden sein. Das hat was damit zu tun, dass wir korrekt und richtig mit dem Wort gemäß seines Wortes umgehen. Wir finden diese Stelle auch noch als mehrere Parallelstellen in Mose und in den Sprüchen. Ich gehe hier mal etwas schneller weiter. Ich wollte das nur mit einer Bibelstelle belegen, dass uns Gott davor warnt, mit diesem Wort nicht akkurat umzugehen. Was wir von vornherein für diese Denkweise brauchen, diese erneuerte Denkweise, wie wir mit dem Wort umgehen, dass wir das übernehmen, was Gott selbst über sein Wort aussagt. Gott selbst bestätigt in seinem Wort, dass es unvergänglich ist. Dass es ein ewig gültiges und unvergängliches Wort ist. Und das ist die Haltung und die Einstellung, mit der wir auch selbst dem Wort gegenüber begegnen müssen. In Matthäus 24, Vers 35 und noch in mehreren anderen Parallelstellen finden wir, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist Gottes Aussage. Das ist sowas, wo ich heute sagte, ich brauche eigentlich gar nicht mit meinen Worten heute zu predigen. Letztendlich reicht es zu dem Thema Wort Gottes, dass es die Wahrheit und das Fundament ist und sein muss für unser Leben, reicht eigentlich lediglich, Bibel vorzulesen. Wenn es darum geht, naja, ist die Bibel zeitgemäß und passt das noch und geht das alles, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Denn wahrlich, eine andere Parallelstelle dazu, Matthäus 5, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und wir wissen, dass das nicht nur das Gesetz des Alten Testamentes und das Gesetz des Moses gemeint ist, weil Jesus sich bezogen hat auf das Gesetz, dass er gekommen ist, nicht das Gesetz abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Und das bindet diese Sachen wieder zusammen, dass man dann sagt, ja, das ist wieder nur das Gesetz, das Alte und Neues Testament. Die Bibel gibt insgesamt ein rundes Bild mit dem Alten und mit dem Neuen Testament. Ich werde dann auch noch eine Brücke geben zu diesen Sachen, warum das aufgeschrieben ist in dem Alten Testament. Kommen wir später noch drauf. Und Jesus selber sagt das, dass selbst das kleinste Strichlein und das Strichlein im Hebräischen, das Jota im hebräischen Alphabet, also das ist etwas, was wir gar nicht haben, das ist ein kleines Strichlein, was lediglich zwei gleiche Buchstaben unterscheidet. Da gibt es irgendwie, ich bin da nicht so bewandert im Hebräischen, zwei sehr ähnliche Buchstaben und mit diesem kleinen Strichlein wird markiert, welcher Buchstabe ist. Und selbst das kleinste unscheinbare Strichlein, wie vielleicht bei uns die Ü-Strichlein, werden nicht vergehen. Und was noch interessant ist, wenn man einfach mal sagt, Mensch, nimm wir doch mal das Wort Gottes ein klein wenig verweilen, ein klein wenig mal ein bisschen genauer da reingucken, geht dieser Vers los, denn wahrlich, ich sage euch. Und wir kennen das so ein bisschen aus, ne? Viele haben alte Bibeln und dieses Lutherdeutsch und so, ne? Das ist so, ja, wahrlich, ich sage euch. Aber wenn damals jemand gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, dann war das eine absolute Bekräftigung eines Ausdrucks, pass auf, das müsst ihr euch jetzt merken. Das ist jetzt wichtig. Und ihr findet das, wenn ihr aufmerksam die Bibel lest, findet ihr das manchmal, dass Jesus seine Rede einleitet mit wahrlich, ich sage euch, oder sogar wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und an dieser Stelle finden wir das auch. Wahrlich, das heißt, Moment mal, Achtung, jetzt spart mal die Ohren auf. Legt mal einen Stift weg, hört mir mal zu. Jetzt gibt's eine Ansage, die ihr euch merken solltet. Bezüglich des Wortes Gottes ist alles aufgeschrieben. Es wird nichts vergehen. Es wird nichts ungültig werden. Ehe das passieren wird, ist eher hier die Erde platt. Nur, dass ihr es gehört habt. Aber da geht hier eher alles krachen, ehe aus diesem Wort irgendwas nicht passend sein sollte, nicht wahr sein sollte oder irgendwie austauschbar sein sollte. Nur, dass es gehört hat. Das ist das, was Jesus vielleicht in der Art und Weise in seiner damaligen Zeit gesagt hat. Das ist jetzt so eine Ansage und Punkt. Amen. Merkt euch das und am besten schreibt es euch auf. Das gilt und das nehme ich auch nicht zurück. Das ist die Art und Weise von Wort Gottes. Wie Jesus selber damit umgegangen ist. Und noch mehrere andere Parallelstellen, die ich jetzt mal aus Zeitgründen ein bisschen weglasse, damit wir noch zu den anderen Punkten kommen, zeigen das, wie Gott selbst und Jesus selbst über sein Wort redet und welche. Und daraus ergibt sich für mich ein der nächste Punkt, der eben in dieser in dieser Einführung, wo ich sage, da gibt es eben eine sehr, sehr negative Entwicklung, wie mit dem Wort Gottes umgegangen wird. Und wir sind herausgerufen, herausgerettet, eben anders umzugehen mit dem Wort Gottes. Anders umzugehen, wie es zur Zeit eben, na, ich möchte fast sagen, wie es der Zeitgeist so modern gemacht hat, ist so nach Belieben, darfst du dir was raussuchen und so diese unterschwellige Geschichte, pass nur auf, nimm's nur ja nicht zu wörtlich, da kommst du ins Straucheln und das schränkt dich nur ein und auch dieses madisch machen des Wortes, das genaue Einhalten des Wortes, wird dich in die größte Glück, in das größte Ordnung, in die größte Sicherheit führen und in die größte Erfüllung, die du dir wünschst. Das ist die Wahrheit. Und dieses halbwegs alles irgendwie, ja nicht so genau nehmen, ein bisschen drumrum und vielleicht wird's nicht so auer, das ist alles vom Teufel und das hat alles damit zu tun, dass wir versuchen, so zweigleisig und so breitbeinig wie möglich zu laufen und dann merken, dass wir gar nicht vom Fleck kommen. Es ist besser, wir sagen, hier stehe ich, das ist das Wort Gottes und jetzt kann ich vorwärts gehen. Und ihr werdet es merken, dass das so funktioniert. Das heißt also auch, bezüglich des Wortes Gottes brauchen wir eine Einstellung, ich würde fast sagen, eine Hochachtung gegenüber der Schrift. So hat es Jesus gemacht. Er hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, da ist nichts verkehrt und da wird auch nichts zurückgenommen und da wird auch nichts vergehen von diesem Wort. Das ist gültig und das funktioniert auch heute noch, 2012 und sogar in Deutschland. Also das ist Fakt. Und wir brauchen diese Hochachtung, sagen Jesus, ja, okay, ich habe nicht alles kapiert und ich habe auch bei Weitem nicht alles kapiert. Und da gibt's vielleicht findische Leute, die könnten mich jetzt irgendwie aufs Glatteis führen und sagen, na Frank, erkläre mal, aha, da hast du keine Begründung und alles. Ich weiß, dass ich noch lange nicht alles erfasst habe, was hier drin steht. Aber ein was habe ich erfasst, dass alles, was hier drinnen steht, ist logisch und es ist wahr. Und das ist richtig. Und wenn ich es jetzt noch nicht kapiert habe, dann gibt mir Gott vielleicht Gnade, dass ich es vielleicht im nächsten Jahr kapiere oder in 2 Jahren oder nötigenfalls in der Ewigkeit, dann kann ich Gott selber fragen, was er damit gemeint hat. Aber Fakt ist, das Wort ist und bleibt gut. Und es ist für mich gut, wenn ich mich danach halte. Also das meine ich mit dieser Hochachtung vor der Schrift. Warum sage ich das? Weil wir das wiederum aus der Schrift herausnehmen können, dass zum Beispiel Jesus die gleiche Einstellung hatte zum geschriebenen Wort Gottes. Jesus hat zum Beispiel bei seiner Taufe gesagt, wo Johannes gesagt hat, oh, überlege mal, also ich weiß, wer du bist der Sohn Gottes, was soll denn die Nummer mit der Taufe? Das brauchst du doch gar nicht, du müsstest mich doch taufen. Und Jesus hat gesagt, das werden wir jetzt so tun, das werden wir jetzt so durchführen, weil es gehört sich so, dass alle Schrift erfüllt wird, was niedergeschrieben ist. Und wenn ich ein Beispiel bin, dass wir durch die Wassertaufe hindurch in den Tod zum Leben, die Geschichten Römer 6, wo das steht, wenn wir mit Jesus Christus gestorben sind, so sind wir auch mit ihm auferstanden, dass er mit uns durch diese, wir hatten diese Lehre, brauche ich jetzt nicht wiederholen, hat Jesus gesagt, es steht geschrieben. Und allein das Gehorsam der Schrift gegenüber hat Jesus bewogen zu sagen, ich lasse mich jetzt taufen. Das hat gereicht. Jesus musste keine Buße tun, Jesus musste sich nicht für Jüngerschaft erklären, er musste nicht seinen Glauben bekunden. All die Sachen, die Bestandteile von Taufe sind, das war in ihm selbst verankert. Das hat er nicht nötig gehabt. Da gab es einen Aspekt, Gehorsam gegenüber dem Wort. Das hat für Jesus gereicht. Und jetzt überlegt euch mal, wenn das Jesus nötig hatte, Gehorsam der Schrift, ich habe das so gelesen, zack, machen wir so. Und Johannes, erzähl mal jetzt nicht irgendwas, wir machen das jetzt so. Da, als ich das mal richtig begriffen hatte, das Wort zum Beispiel, sind zum Beispiel einige solche Verse, wo ich erst durch Offenbarung von Gott gesagt, Mensch, das hat ja eine Dimension. Also wenn Jesus das so macht, dann mache ich das auch. Die größte Waffe, die Jesus angewandt hatte gegen den Teufel, war das Wort Gottes. Und ich denke, dass wir alle irgendwelche Angriffe in unserem Alltag haben. Und auch verschiedenen, was weiß ich, Verführungen, Anfechtungen zu widerstehen haben. Aber ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal persönlich mit dem Teufel diskutiert? Gott sei Dank noch niemand. Weil ich nicht weiß, wie das ausgeht. Das sage ich auch zu mir. Aber Jesus hat das gehabt. Hat persönlich mit dem Teufel diskutiert. Und hat ihm nichts anderes gesagt, wie es steht geschrieben. Und ich glaube nicht, dass der Teufel plump war. Ich denke, das war nicht ohne, alle Reichtümer der Welt angeboten zu kriegen. Und das, ich denke, dass wir da die Dimension dieser Geschichte gar nicht erfasst haben. Wir lesen das so und das hat, also ich glaube, wenn wir eines Tages mal bei ihm sind und uns Jesus das vielleicht selber nochmal erzählt, wie das war, da, ich glaube, dann kriegen wir da immer noch Gänsehaut. Was das für eine Dimension hatte, dem Teufel gegenüberzustehen, aber er hat uns demonstriert, dreimal hintereinander, es steht geschrieben. Das sagt uns so viel, alleine das, diese Stelle, da könnte man den ganzen Abend predigen, das sagt uns zum Beispiel, dass Jesus wusste, was geschrieben steht. Weil, ich weiß nicht, ob das geschrieben steht, aber es könnte sein, und also in dem Moment wäre das zu matt gewesen. Und das deckt sich also auch wieder mit der Aussage, die ich vor uns gemacht habe, wenn wir in der letzten Zeit, in der Endzeit, das Wort Gottes nicht kennen, gehen wir baden. Und das ist nicht von Pappe, das ist nicht so ein bisschen, naja, das ist so die Frommen oder die, die so ein bisschen mehr Zeit haben und die können ein bisschen mehr lesen, vielleicht Hausfrauen oder so. Das ist alles solche Lügen, mit denen man mal aufräumen muss. Ne? Ja, meine Frau ist immer nur im Tiefflug unterwegs. Ja, also wir brauchen Hochachtung vor dem Wort Gottes. Jesus hatte das. Die Apostel haben so diese Einstellung gehabt. Sie haben das Wort Gottes gebracht. Und auch in den ersten Gemeinden, und das, da gehe ich jetzt nicht tiefer ein, eine Bibelstelle habe ich mir herausgesucht, wo das nochmal verankert ist und wo das nochmal deutlich ist, das war ein Merkmal einer gesunden Gemeinde. Paulus schreibt einmal an die Gemeinde in Thessalonich, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Als Wort Gottes. Und der NGÜ übersetzt, nicht eine Lehre von Menschen, und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft des Wortes in eurem eigenen Leben. Das ist ein enger, ganz enger Zusammenhang. Dass das nicht eine Lehre von Menschen ist. Und dass in dem Wort Gottes unser auch eine Kraft steckt. Ich lese es nochmal im Zusammenhang. Ich sehe gerade hier, dass ich hier zwei verschiedene Übersetzungen in mein Konzept hier ineinander geschrieben habe. Ich lese nochmal vor 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Also hier gibt es ein Lob an die Gemeinde, wo Paulus sehen kann, dass sie erkannt haben, dass das Wort, was sie damals ihnen gepredigt und auch geschrieben haben in Briefen, dass sie da schon, und das sind ja dann auch die gleichen Briefe, die uns heute überliefert sind, dass sie damals die Gemeinde schon erkannt haben, das ist Wort Gottes. Und das haben sie aufgenommen, nicht, na ja, das ist so ein Paulus seine Idee, oder vielleicht hat er da sich mit dem Petrus unterhalten, da höre ich so ein bisschen Jakobus hinten durchleuchten, das hat er vielleicht jetzt ein bisschen geimpft, dass er uns diesen Satz mal schreiben soll. Sondern sagt, nein, das haben die sich nicht irgendwie in Jerusalem ausgedacht, weil wir jetzt hier in Griechenland mal so ein bisschen der Horn dann gemacht kriegen sollen, sondern die haben gesagt, das ist Wort Gottes. Das ist kein Menschenwort. Und so haben sie das aufgenommen und dadurch konnte es wirksam werden in ihnen. Und ein weiterer Aspekt, da bin ich leider immer noch bei der Einführung, aber ich denke, das Thema ist eben auch so vielfältig. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Umgang mit dem Wort Gottes, nach dieser Geschichte, dass wir die Hochachtung vor der Schrift haben sollen, ist, dass wir noch eine Sache erkennen müssen zu dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht nur das Buch als solches, sondern es ist auch Jesus Christus als Person. Jesus und das Wort ist eins. In Johannes 1, Vers 1 steht, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das heißt also, wenn wir dieses Wort lesen, lesen wir nicht nur ein Buch und ein paar Buchstaben, sondern lesen wir letztendlich in der Person Jesu Christi. In der Offenbarung ist geschrieben, und er ist bekleidet, also da ist die Rede von Jesus Christus, er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und das ist auch noch so eine Dimension, die es zu erfassen gilt. Das ist also, außer dass es das niedergeschriebene Buch beauftragt von Gott ist, vom Heiligen Geist inspiriert und in sich voller Wahrheit ist. Es ist in sich auch noch Jesus selbst. Also wie ich das vorhin gerade gesagt habe, als wenn du in Jesus selbst liest. Wenn du schon mal gebetet hast und sagst, Jesus, bitte, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mehr von dir haben oder offenbare dich mir, dann ist der Weg, der allererste Weg über dieses Buch. Deine Nase in dieses Buch zu stecken und zu sagen, Herr, wenn du selbst das niedergeschriebene Wort bist, wenn du selbst Wort Gottes heißt, dann entdecke ich dich, dann nehme ich dich persönlich auf, indem ich nur lese. Selbst das Lesen ohne zu verstehen, schon damit nimmst du Jesus auf. Selbst das dir selbst alleine laut vorlesen. Wir kommen dann noch zu ein paar praktischen Dingen mit dem Umgang mit dem Wort Gottes, was sehr sinnvoll ist. Schon alleine das heißt, ich lese das jetzt. Und wenn es ein Geschlechtsregister ist, und selbst ein Geschlechtsregister ist nichts Sinnloses. Also da gibt es, da könnte man tiefe Forschungen anstellen, was uns das alles sagen kann und will. Und das alles, damit nehmen wir Jesus Christus selbst auf. Und wenn du sagst, ich will, dass du reichlich in mir wohnst, dann musst du reichlich das Wort in dir aufnehmen. Das ist ein ganz nüchterner, normaler, profaner Zusammenhang. Okay, das ist also soweit erstmal zu der Grundgeschichte, dass es wirklich ein Krieg tobt um das Wort Gottes und dass es darauf ankommt, was wir für eine Einstellung haben. Und dass es im Allgemeinen sehr negativ über das Wort Gottes hergezogen wird, dass es sehr angegriffen ist, weil der Teufel letztendlich nicht will, dass Menschen, die ihm nachfolgen, die Kraft aus dem Wort entdecken. Und dass wir, wenn wir richtig damit umgehen, dass wir die Unvergänglichkeit seines Wortes bejahen und sagen, das ist so, dass wir mit Hochachtung dem Wort gegenübertreten, dass wir am Ende in diesem Wort auch Jesus selber da sehen. Und wenn wir das alles zusammennehmen, ergibt sich für uns so der nächste Punkt, wie sollen wir denn umgehen mit dem Wort Gottes? So einige, die sagen wir mal, den Mainstream habe ich schon so ein bisschen vorgegeben, was sich für uns gehört und was wir lassen sollen und was auch laut der Bibel nicht ganz ungefährlich ist. Aber ich möchte noch ein Stück tiefer darauf eingehen, unser Umgang und unsere Einstellung zum Wort Gottes. Das Erste, was ich da sagen möchte, ist, dass wir brauchen eine Hingabe an das geschriebene Wort. Es reicht nicht aus zu sagen, ja, ich muss auch jeden Tag ein bisschen Bibel lesen, weil da, wenn der mein Hauskreislaber mich nächsten Freitag wieder fragt, mit die Scheiße, und dann habe ich ja wieder nicht gelesen. Also in so einer Art Bibel zu lesen, ist erstmal besser wie gar nichts, aber es ermüdet irgendwie. Wir brauchen eine richtige Hingabe, ein Begehren, sagen, das Wort, damit will ich umgehen. Ich gebe mich dem hin. Das ist durch und durch gut. Und das ist so die erste Basic, die wir da haben, dass wir in der Grundeinstellung sagen, was ich da lese, ist gut. Was ich dort drinne lese, wird mir zum Besten dienen, wenn ich es tue. Und es wird mir Antwort geben auf alles. Und da bin ich absolut hingegeben an dieses Wort. Das ist meine innere Einstellung. Ich möchte noch einen Vers nennen, aus Römer 15, Vers 4. Das, was ich vorhin gesagt habe, ich sage da noch ein bisschen im Zusammenhang, diese Brücke zu dem gesamten geschriebenen Wort. In Römer 15, Vers 4 steht, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Das ist etwas mit dieser Hingabe, diesem Bibelvers, aus diesem Grund, weil alles, was hier aufgeschrieben wurde, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament, es ist zu meiner Belehrung aufgeschrieben worden. Und damit ich auch aushalten kann, ausharren kann und Trost habe durch die Schrift, damit ich Hoffnung habe auf das Ende hin. Hoffnung in jeder Lebenssituation. Das ist das, das ist diese, das drückt das nochmal aus. Es ist nichts in dem Wort drinne, was jetzt irgendwie mich einfach bloß ein bisschen nerven will oder mir die Zeit stiehlt, sondern es ist alles aufgeschrieben für mich, damit etwas Gutes rauskommt. Eine andere Übersetzung, die ich in letzter Zeit sehr öfters mal nehme, die ich recht sinnvoll finde, ist die NGÜ, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis unsere Hoffnung sich erfüllt. Unbeirrbar durchhalten. Dazu brauchen wir die Hingabe an das Wort Gottes. Deswegen ist das auch alles für uns aufgeschrieben, weil Gott wusste, dass wir das brauchen. Weil Gott wusste, er braucht den Rat aus meinem Wort, er braucht etwas, was er schwarz auf weiß lesen könnt, sonst fangt ihr an zu zweifeln. Wie drückt sich das nun aus? Nun wird es Schritt für Schritt etwas konkreter. Wie drückt sich die Hingabe an das geschriebene Wort Gottes aus? Der erste Punkt, den ich da nennen möchte, dem Wort gehorsam sein und sich dem Wort unterordnen. Wenn wir davon gesprochen haben, dass wir eine Hochachtung vor der Schrift brauchen und eine Hingabe an die Schrift und an die Wahrheit in der Schrift, dann ist es die logische Folge, dass wir sagen, ich möchte dem Wort Gottes gehorsam sein und ich möchte mich dem Wort Gottes unterordnen. 1. Samuel 15, Vers 22, schreibt euch die Stellen ruhig mit und lest die zu Hause nochmal nach, damit er nicht sagt, Mensch, was haben die hier in Zwickau gepredigt und was ist auch, die haben wir hier, haben wir wirklich gesagt, das steht geschrieben. 1. Samuel 15, Vers 22, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist, in den meisten Übersetzungen steht, ist wie die Sünde. Ne? Das Wie gehört eigentlich gar nicht herein, das ist im Urtext eigentlich nicht vorhanden. Denn Ungehorsam ist die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen. Das ist dann hier in dem Samuel eine Geschichte, die hier gegen den König Saul geht. Aber diese Sachen, wie wir vor uns aus dem Römer 15, Vers 4 erfahren haben, sind niedergeschrieben, um uns etwas zu sagen, um uns sowas zu belehren. Das ist also nicht nur eine persönliche Stelle von Samuel gegen den Saul, weil er die Ordnung Gottes nicht eingehalten hat, sondern Samuel will hier auch für die ganze Menschheit sagen, ein Nichtgehorchen dem Wort Gottes zieht ein Verworfenwerden nach sich. Und deshalb beginnt die Bibelstelle damit, Freunde, Gehorsam ist besser als irgendeine Gesetzlichkeit. Gehorsam, den Wort Gottes, ist besser als jeden Sonntag irgendwo in der Kirche zu sappen, sich hinzusetzen und zu sagen, was der hier vorne erzählt, geht mich eh nicht an, ich lebe meinen Stiefel für mich. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist Abgötterei und Götzendienst. Das heißt also, das ist keine Kleinigkeit. Dem Wort Gottes nicht gehorsam sein ist keine Kleinigkeit. Und das ist auch nicht eine Option, dass die einen ihren Glauben so leben und die anderen ihren Glauben halt so leben. Das ist nicht verhandelbar. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ist nicht verhandelbar. Das ist uns nicht nach Belieben freigestellt. Und dem Wort Gottes gehorsam sein, und ich hatte euch gesagt, ich werde euch anhand dieser Lehre mit dem Wort Gottes zeigen, mit dem Umgang mit dem Wort Gottes zeigen, wie sich die anderen Lehren, die wir bisher gehalten haben, einfach miteinander verbinden und verknüpfen wie in so einem Puzzleteil. Nämlich dem Wort Gottes gehorsam zu sein, zeigt sich zum Beispiel am ersten Schritt unseres Glaubenslebens, nämlich unserer neuen Geburt. Ob ich das wirklich verstanden habe und wirklich von neuem geboren bin, das hat etwas ganz eng damit zu tun, ob ich dem Wort gehorsam bin. Und wenn ich an dieser Stelle, was wir vor mehreren Einheiten zuvor gesagt haben, wo ich vielleicht gewundert habe, na ja, warum hacken die so drauf rum, ob Bekehrung oder von neuem geboren oder so weiter, es hat einen direkten Zusammenhang. Wenn es dort schon klemmt, klemmt es auch mit dem Gehorsam gegenüber dem Wort. Weil zu viele Christen halten sich für bekehrt und sind nicht bereit, ihr seelisches Eigenleben aufzugeben. Und da gibt's, und das ist das, was mir in dieser Lehre, und wer das nicht mal genau auf dem Schirm hat, kann sich das gerne auch nachhören. Wir stellen ja die Lehren immer wieder nochmal ins Internet, damit ihr das nachhören könnt. Dass der eigentliche Kernpunkt des von neuem Geborenseins, dass wir sagen, meine Gedanken sind nicht mehr erste Wahl, sondern deine Gedanken sind erste Wahl. Und seine Gedanken kommen aus diesem Wort und decken sich mit diesem Wort. Und deswegen erlebt man immer wieder, dass Menschen, die nicht in Wirklichkeit von Neuem geboren sind, indem sie eben ihr seelisches Eigenleben aufgegeben haben, das könnt ihr nachlesen, Matthäus 10, 39 und dann alle anderen Parallelstellen, wo das wortwörtlich so steht, wer sein Leben erhalten will, sein seelisches Eigenleben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert um Jesus Christus, wer es freiwillig aufgibt um Jesus Christus willen, der wird es erhalten und bewahren bis in alle Ewigkeit. Und da könnt ihr selber die ganzen Parallelstellen nachschauen. Also dort zeigt sich schon, ob ich mit meiner Wiedergeburt schon da bereit war, mich dem Wort Gottes unterzuordnen. Weil dann bin ich bereit, gemäß den Schriftstellen mein seelisches Eigenleben aufzugeben. Weil wenn du das nicht tust, verspreche ich dir etwas, wenn du dein seelisches Eigenleben im Sinne deiner Eigenwilligkeit, deiner Eigensinnigkeit, sei es aus Verletzung oder sei es auch aus Stolz oder aus irgendetwas, das tut nichts zur Sache. Wenn du das nicht aufgibst, wirst du ständig Kollision haben mit diesem Wort. Weil du dich ständig angenervt fühlst, irgendetwas machen zu müssen, was du eigentlich nicht willst. Und das gibt in ständigen Kampf, wo du sagst, aber das ist, nervt irgendwie nur, dieses Christsein. Weil immer habe ich ein schlechtes Gewissen. Immer das nicht. Und das liegt daran, weil ganz tief unten, ganz am Anfang, dort die Dinge schief sind. Und wenn du dein seelisches Eigenleben nicht aufgegeben hast, wirst du auch Probleme haben, dem Wort Gottes gehorsam zu sein und dich dem Wort Gottes unterordnen, weil das hängt unmittelbar zusammen. Das heißt also, daraus folgt, der Maßstab, was in diesem Wort drin steht, was in diesem Wort aufgeschrieben steht, das ist der Maßstab meines Lebens. Wenn ich das von ganzem Herzen sagen kann, dann habe ich auch mich ihm untergeordnet. Da ist völlig außen vor, ob du alles hinbekommst oder ob du alles kannst oder ob du da auch mal einen Fehler machst. Davon reden wir gar nicht. Wir reden davon, ob du das willst. Ob du sagst, der Maßstab dieses Buches, was hier drin steht, das ist der Maßstab meines Lebens. Und wenn ich es nicht gleich hinkriege, am Nachschalten will üben und beten, dass Gott mir Kraft gibt. Das kann auch sein. Und dafür gibt es dann viele andere Facetten von Menschen an deiner Seite und von Gebet und Befreiung. Und da gibt es viele Dinge. Aber wenn du diese Grundsatzentscheidung dort schief liegst, wirst du in Zukunft Kollisionen haben. Und es wird nicht funktionieren. 1. Timotheus 4, Vers 9, zu dem Thema Gehorsam und sich dem Wort unterordnen, dort steht, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Die NGÜ, dieses aller Annahme wert, ist auch wieder so etwas älteres Deutsch. Die NGÜ übersetzt, glaubwürdig ist das Wort, das vollste Zustimmung verdient. Das ist damit gemeint, mit aller Annahme wert. Das Wort Gottes ist glaubwürdig und es verdient vollste Zustimmung. Also keine Diskussion und keine Widersprüche, sondern es verdient vollste Zustimmung. Aber so uneingeschränkt zu sagen, keine Widersprüche, da erinnere ich euch nochmal dran, da müssen wir, was ich am Anfang gesagt habe, davon ausgehen, was hier drinne steht, ist gut und hilfreich für mich. Und es ist mir zum Besten. Dann macht es auch überhaupt gar keinen Bedarf, es nicht anzunehmen oder zu widersprechen. Ich fange dann an zu widersprechen, wenn ich Angst habe, dass das Ding mir hier an Kittel geht und dass ich dann irgendwo nicht mehr machen darf, was ich will. Aber wenn ich sage, es ist aller Annahme wert, weil alles, was hier drin steht, wird mir gut tun, dann brauche ich auch keine Angst zu haben, wenn ich sage, ja, es ist aller Zustimmung wert. Punkt. Und wenn ich was nicht verstehe, dann wird die Zeit kommen, wenn ich aufrichtigen Herzens bete, dass der Heilige Geist mir Offenbarung gibt, dann wird es kommen, dass ich auch die Dinge verstehe. Ich möchte dann noch mal ganz kurz auf etwas eingehen, wenn wir dass es ja doch sehr oft und auch in meinem Leben Dinge gibt, die ich erst einmal nicht verstehe. Und das kann man sich von Punkt zu Punkt angucken, um was es sich da handelt, aber es ist erstmal grundsätzlich eine Tatsache, dass wir nicht immer und alles gleich vom Wort Gottes verstehen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass Leute, die irgendetwas aus dem Wort Gottes momentan nicht verstehen oder sich da irgendwie das nie begreifen, das ein wenig vor sich herschieben als ein Art Versteck, um an das nicht ranzugehen, was machbar ist. Wir nehmen oftmals einen Punkt aus der Bibel, den wir nicht verstehen, als eine Ausrede. Ja, wenn das so widersprüchlich ist oder wenn ich das nicht verstehe, nur dann kann ich da nicht mitgehen, weil man auf anderen Seiten eigentlich ganz klare Ansagen hat, die man eigentlich aber nicht machen will. Und dann baut man so eine künstliche Burg auf und sagt, dann erklär mir erstmal das alles. Also nicht etwas nicht zu verstehen, was es gibt, kann unter Umständen oder ist bei vielen, das habe ich schon erlebt, ein Versteck hinter einer Tatsache, um an die machbaren Sachen eigentlich nicht ranzugehen. Also zum Beispiel, um das mal so deutlich zu machen, so eine Frage, da stellt dann jemand so eine ganz komplizierte Frage, ne, darf denn bei euch in der Gemeinde eine Frau lehren? Und da hat man so ein Gebiet, das könnte man so und so sehen und da wird etwas ganz sehr und dann merke ich, wie der Mann da drauf rumeiert und macht und ja, und da muss man ja und da muss man und da muss. Und dann erfährt man dann hinterher oder irgendwie, dass der an sich von der Sache her eine ganz beschissene Ehe hat und eine ganz beschissene Ehe führt mit seiner Frau. Und weil vielleicht seine Frau ein bisschen geistlicher ist oder irgendetwas und die vielleicht in der Gemeinde was sagt, wird dann über die Leitung so angebübelt, darf denn eigentlich eine Frau lehren? Und die Gegenfrage wäre eigentlich gar nicht, ob das so wichtig ist, ob die lehren darf oder nicht. Die Frage wäre, in der Bibel steht, liebst du deine Frau? Das steht im Epheser, mach erstmal deine Hausaufgaben. Wie du so süffisant hinten rumkommst, darf denn eigentlich eine Frau lehren, damit ich jetzt von der Ältestenschaft so ein kleines Privileg kriege, meiner Frau mal zu sagen, du darfst mal bitte den Mund halten. Und das sind solche Geschichten, dass man sich dann hinter was versteckt, wo man dann ein riesen Ding aufbläst, was man jetzt mal klären muss, wo ich sage, ob eine Frau jetzt lernen darf oder nicht oder was, das ist jetzt für dich gar nicht dran. Für dich ist dran, deine Frau zu lieben, für dich ist dran, zu vergeben, für dich ist dran, das zu machen, was du lesen kannst und was machbar ist. Es sei denn, du willst deinen Stolz nicht beerdigen. Und wenn das alles bearbeitet ist, würde der Heilige Geist schon Aufschluss geben, ob eine Frau lernen darf oder nicht. Also das meine ich mit solchen Sachen, wenn dann Leute sich über Dinger platzieren, damit sie das Einfache, was sie nicht hören wollen, damit es ja nicht an sie rankommt. Da komme ich zum nächsten Punkt unter diesem, was es konkret heißt, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um und welche Einstellung sollten wir haben? Tue, was das Wort sagt. Matthäus 7 möchte ich mal euch ein Gleichnis vorlesen, was sehr bekannt ist, aber sehr aufschlussreich ist zu diesem Thema und zu dieser Aussage, tue, was das Wort sagt. Wir gehen mal zusammen in Matthäus 7 und lesen mal ab Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Sehr interessant, dass der Rückschluss, dass Jesus mit Vollmacht lehrt, damit zusammenhängt, dass er sie herausfordert und damit vergleicht, was sie tun. Und ihnen ein Beispiel gibt und sagt, wenn du meine Worte hörst und sie tust, dann bist du klug. Und wenn du meine Worte hörst und sie nicht tust, oder wenn du meine Worte liest und sie nicht tust, dann bist du sehr töricht oder dumm. Dort können wir schon ganz deutlich sehen, wie Jesus selber einen Schwerpunkt darauf gelegt hat, dass es nicht alleine das Lesen und das sich damit beschäftigen ist, sondern auch das Tun. Wir lesen etwas, wir vergleichen das mit unserem Leben, ist das in meinem Leben so? Und dann tue ich das. Entweder tue ich das weiterhin, weil es gut ist, oder ich ändere es, weil es nicht in Ordnung ist. Lukas 6, Vers 46 ist es nochmal deutlicher von Jesus gesagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Also einfacher geht's gar nicht. Also das ist wirklich 1:1 Bibel. Und da gibt es so viele Leute, die können so fromm reden und Herr, Herr sagen und tun nicht, was er sagt. Und wo sagt er zuerst was? Im Wort. Da kommen die Leute, das muss er mir schon selber sagen. Ich sage, zuerst steht es im Wort. Das allererste, wo er spricht, ist sein Wort. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Also ich glaube, das hat schon damals Jesus, nicht gefallen. Ja, da komme ich hier bei diesem zweiten, tut, was das Wort sagt. Die nächste Verknüpfung zu den Lehren, die wir gegeben haben, war, ist das die Lehre mit der Taufe. Das haben wir Land auf Land ab. Erleben wir das, dass Leute sich als fromm und gläubig bezeichnen und tun nicht, was er sagt. Und da werden die kompliziertesten Herleitungen hergeholt, bloß um nicht zu tun, was er sagt. Tut Buße und lasst euch eintauchen. Das hat was damit zu tun, ob ich tue, was das Wort sagt. Und ich hatte es schon erwähnt, diese Stelle, selbst Jesus hat das so getan. Auch im Alten Testament finden wir solche Stellen, wo Gott seine Propheten beauftragt und sagt, das Problem, was ich unter anderem sehe, ist, dass ihr viel hört, aber nicht danach handelt. Und wir wissen, dass das jetzt nicht nur, ach, ist ein altes Testament, das ist das Volk Israel. Ich habe vorhin die Stelle gebracht, dass uns das alles aufgeschrieben ist zur Belehrung, zum Hinweis. Mensch, das alles, was das Volk Gottes durchgemacht hat, das Volk Israel, ist als Beispiel geschrieben, wie es gehen sollte und wie es nicht gegangen ist und was die Fehler und die Folgen waren. Und eine Stelle aus Hesekiel 33, Verse 30 bis 31. Die Kinder deines Volkes unterreden sich deinetwegen an den Wänden und unter den Türen der Häuser und sagen zueinander, jeder zu seinem Bruder, kommt doch und hört, was für ein Wort des Herrn ausgeht. Also hier an dieser Stelle lesen wir also, dass doch, oder können wir das herauslesen, dass doch eine große Interesse am Hören ist. Die Kinder des Volkes unterreden sich deinetwegen, also wegen dem Prophet, der da die Worte des Gottes weitergebracht hat. Die unterreden sich, und was das genau bedeutet, an den Wänden und unter den Häusern, unter den Türen der Häuser. Ich kenne die Bildersprache aus dem Hebräischen nicht so gut. Ich denke, da stecken viele Bilder drin, was das bedeutet. Aber ich denke, das ist schon so eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen, wo man so getuschelt hat und so gemacht hat, da ist ein Prophet da, der kennt Gott und da bringt uns was von Herrn und da, wo, ja, da hat eine Heilungsgabe und da hat vielleicht das und dies und jenes und psch, 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 ging das durch das Volk und es war schon irgendwie ein Interesse da an den geistlichen Dingen und ein Interesse da an der ganzen spirituellen Geschichte. Was wird denn der Hesekiel jetzt von Gott empfangen haben? Also das lesen wir hier in dem Vers 30 und dann geht es im Vers 31 weiter, wo Gott auch schon zu dem Hesekiel sagt, und sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Also hier haben wir auch nochmal so eine ganz klare Stelle, wie das Wort Gottes für sich und selber spricht. Dass Gott möchte, dass wir das tun, was wir lesen. Und nicht die Worte hören und ganz begeistert schon tuscheln und die Leute werben und kommt nur mal und da ist was. Und dann aber nicht bereit sind, das zu tun. Und warum ist das so? Dass man durchaus was Geistliches hören will, aber nicht danach handelt. Weil man mit dem Mund bekundet, ich bin, ja, der Herr ist für mich ganz wichtig in meinem Leben. Aber tief im Herzen laufen sie dem Gewinn hinterher. Und für Gewinn kannst du alles andere einsetzen. Laufen sie ihrem eigenen Maßstab hinterher, ihrem eigenen Eigenwillen und so weiter. Und das bringt Schande auf den Leib Christi. Das bringt Schande auf den Herrn. Wenn Leute uns so in so einer Art glauben sehen, interessierte Zuhörer und unwillige Täter. Das gehört nicht ins Reich Gottes. Und ich glaube, dass es Gott gefällt, dass man sowas ans Licht bringt. Und dass man sowas anprangert, auch wenn man sich bei Menschen damit unbeliebt macht. Und dann kommen dann immer die großen Ausreden, ja, Gott beurteilt das Herz oder so. Und dann lass doch mal dein Herz von Gott beurteilen. Dann lass doch mal dein Herz beurteilen und dann wirst du sehen, bist du dem Wort gehorsam, tust du das, was das Wort sagt. Zusammengefasst aus den ersten beiden Punkten, die ich hier genannt habe, dem Wort Gottes gehorsam sein und sich dem und tun, was das Wort sagt, ergibt das ein, wenn wir das tun, ist das ein besonderer Gewinn, nämlich Gehorsam und dem Wort gehorsam sein und das Wort zu tun, das ergibt Reinigung unserer Seele. Weil da passiert etwas, wenn ich mich dem Wort unterordne und es tue, dann kommt Reinigung und Heilung in meine Seele. Da ganz tief drin, wo viele Dinge auch vielleicht krank sind. Und das Wort Gottes selber tut da ein gutes Werk. Und ich habe festgestellt, dass viele erkennen ihre Sorgen, erkennen schon irgendwie ihren Bedarf, dass sie irgendwie Veränderung brauchen. Und sie suchen ihre Hilfe in Seelsorge, Befreiungsdienst oder in irgendwelchen Dingen, die für sich genommen okay sind. Also ich will nicht sagen, dass das alles nicht nötig ist, irgendwie Seelsorge oder vielleicht auch ein Befreiungsdienst oder vielleicht mal zu einer Konferenz zu fahren, wo Menschen sind, die wirklich Gaben vom Herrn haben. Aber all das nur zu suchen, alleine, das ist zu wenig. Du musst die Reinigung deiner Seele im Wort suchen. Dort muss es hingehen, zuallererst. Und das ist auch das Allereinfachste. Da brauchst du nicht einen Haufen Hilfe von außen. Und das kann dazukommen. Und Gott ist gnädig. Und da gibt es Leute, die Männer und Frauen Gottes sind, die einem helfen können und da Offenbarung geben oder mal ein Befreiungsgebet sprechen. Aber dort alleine ist die Heilung nicht zu finden in diesen ganzen externen Dingen, sondern darin, dass ich dem Wort Gottes untergeordnet bin und tue, was das Wort sagt. Das bringt Reinigung für meine Seele. Epheser 5, Vers 26 steht, damit er sie, also er meint damit die Gemeinde, heilige. Also Jesus möchte die Gemeinde heiligen, nachdem er sie gereinigt hat. Und wie reinigt er die Gemeinde und jeden, der dazugehört? Durch das Wasserbad im Wort. Das reinigt meine Seele. Das ist das, was da passiert. Aber wenn ich ein Wasserbad im Wort nehmen will, um sauber zu werden, braucht es diese zwei Punkte. Ich bin gehorsam und untergeordnet dem Wort Gottes und ich tue, was das Wort sagt. Das in der Summe ist das Wasserbad des Wortes. Wenn manche sagen, ja, Wasserbad des Wortes, ja, das ist so prosaisch und so, was soll ich jetzt damit anfangen? Soll ich jetzt hier reinhuppen oder was mache ich denn jetzt damit? Wenn du ein Wasserbad im Wort nehmen willst, mit dem Ziel deiner Reinigung, dann sei dem Wort gehorsam, ordne dich dem Wort unter und tue, was geschrieben ist. Das ist das Wasserbad des Wortes. NGÜ übersetzt diese Stelle aus Epheser 5, Vers 26. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von der Gemeinde, also von ihr, abgewaschen. Das Wort Gottes reinigt uns. Wenn wir uns danach halten, wenn wir uns ihm unterordnen, reinigt es uns wie ein Wasserbad. Der nächste Punkt, was wichtig ist für uns und was uns hilft, weiterzukommen in unserem Leben mit dem Herrn und in unserer Sicherheit, ist, erforsche das Wort. Wir müssen uns aufmachen, nachdem wir uns entschieden haben, wie wir zu dem Wort stehen und wie unsere Haltung ist und dass wir ihm gehorchen wollen und dass wir es tun wollen. Wenn das alles passt, dann können oder dann müssen wir, sollen wir, dürfen wir anfangen, das Wort Gottes zu erforschen, um noch tiefere Wahrheiten da herauszubekommen. Und da gebe ich euch jetzt das dritte Puzzleteil, die Verknüpfung von den Lehren, die wir hatten. Um das Wort Gottes zu erforschen, das hängt ganz sehr zusammen, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Also ihr seht, dass diese ganzen Sachen sind nicht alles für sich genommene Dinge. Ja, da haben die so ihr Steckenpferd in Zwickau, dann predigen die mal über das und dann lernen die mal über das. Und ja, und dem einen gefällt halt das und der andere will dann lieber sich ein bisschen mehr auf die Wiedergeburt versteifen und der andere mehr so auf die Geistestaufe. Das gehört alles zusammen. Das alles zusammen bringt ein gesundes und ein stabiles Bild. Das Niederlegen meines eigenen Willens, meines seelischen Eigenlebens, das Tun im Wort, die Wassertaufe, dem Gehorsam sein, verbunden mit den ganzen Aspekten von Buße und Glauben bezeugen und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und der Umgang mit dem Wort Gottes. Das eine ist von dem anderen nicht abzutrennen. Das kann man nicht auseinanderreißen. Du kannst das eine nicht ohne das andere. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin der Erforscher des Wortes. Das ist jetzt mein Ding. Ich grab jetzt hier in dem Wort und ich werde jetzt Griechisch lernen und Hebräisch lernen und wiss was ich, damit ich hier forsche im Wort. Ohne den Heiligen Geist kannst du außer Griechisch und Hebräisch noch 20 andere Sprachen lernen und es würde nichts nützen. Es würde nichts nützen. Der Heilige Geist ist der Schlüssel dazu, um erfolgreich im Wort Gottes zu forschen. Das ist einfach so und deswegen ist auch die Geistestaufe keine Option. Der eine glaubt halt so und der andere glaubt halt so. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, gleich in seinem ersten Brief, zweites Kapitel, Verse 13 und 14, davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Hier geht Paulus eigentlich mit meinen Worten gesagt, sagt er, es gibt Dinge, die wirst du nicht begreifen. Die kannst du nicht verstehen, die kannst du lesen und sagen, was ist das für Blödsinn? Weil die geistlich beurteilt werden müssen. Es gibt Prinzipien im Reich Gottes, wo Gott sagt, durch reichliches Weitergeben wirst du reich werden. Und da fragen wir mal irgendeinen Vermögensberater, der sagt, was alles weggeben, jetzt sagt ein bisschen bescheuert, kannst du nicht rechnen. Aber wir befinden uns auf einem ganz anderen Boden. Und diese Dinge müssen geistlich erklärt und begriffen werden. Und wie können wir Dinge geistlich begreifen und dann erfassen, indem wir die Denkweise Gottes in uns aufnehmen und die kommt mit dem Heiligen Geist. Also das hängt ganz, ganz sehr zusammen. Das Erforschen des Wortes Gottes ist so wichtig. Aber wenn du das mit deinem Verstand machst, spar dir die Zeit und hol dir eine DVD oder mach irgendwas anderes, es wird dir nichts bringen. Der Heilige Geist in dir schließt dir das Wort Gottes auf. Ja. Jetzt zu dem Erforsche das Wort. Wie geht das? Was mache ich da? Im Einzelnen, was mache ich da? Und da habe ich ein paar praktische Dinge, wo ich sage, ja, ich will das Wort Gottes erforschen. Das, was jetzt alles gesagt wurde, das bejahe ich, so will ich gehen. Sicherlich müsste ich vielleicht noch lernen oder da will zunehmen, aber das will ich einfach. Ich will das erforschen und machen. Verschiedene praktische Punkte. Den einen habe ich genannt, mache dich eins mit dem Wort. Das heißt, wir verbinden uns mit dem Wort, indem wir diese ganze Geschichte sagen, ich will da tief hineinkommen, ich bejahe das. Das Wort und ich, das ist etwas, was auch meine praktischen Beschäftigungen ausmacht. Und dazu ein paar praktische Punkte, was es heißt, was ich damit meine, dich eins machen mit dem Wort, eben mit dem Ziel, das zu erforschen. Das heißt, wir studieren das Wort, zum Beispiel praktisch, indem wir mal mehrere Übersetzungen irgendwie mal zu Rate ziehen. Wir studieren das Wort, indem wir, da können uns auch mal etwas helfen, uns vielleicht mit ein paar geschichtlichen Dingen zu befassen, um das Wort Gottes herum. Also ganz einfach, also ich bin da jetzt auch keiner, der jetzt 1000 alte Bücher im Schrank stehen hat, aber ich liebe ein bisschen diese Bibeln, die ein bisschen eine Einleitung und auch immer ein paar Fußnoten haben. Da ist manches, was mit einem übersetzten Wort nicht ganz zu klären ist, ist da manchmal in der Fußnote noch so 2, 3 Sachen geschrieben, wie man es auch noch übersetzen kann. Und dann merkt man, aha, ah ja, das gibt mir jetzt einen Sinn. Das hat was mit dem Studieren zu tun. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass wir uns vielleicht mal eine CD weniger kaufen und vielleicht mal eine zweite oder eine dritte Bibel. Also das ist mal eine ganz praktische Geschichte. Dann gebe ich mal ein bisschen Geld aus für eine Bibel, die mir das auch bietet. Ich will nicht sagen, dass die Einleitung und die Fußnoten das Nonplusultra sind, aber sie helfen uns einfach, um das Wort Gottes zu studieren, um tiefer da reinzukommen. Dann das Wort Gottes studieren. Eine so eine Hilfe ist, lese das Wort themenbezogen. Das heißt, du hast ein Thema auf dem Herzen, was du irgendwie, wo du jetzt mal eine Antwort brauchst. Und dann gehst du hin und sagst, es geht mir jetzt um, meinetwegen nehmen wir mal das Thema Taufe oder irgendwas oder vielleicht auch was anderes oder das Thema Gehorsam oder Ordnung Gottes oder Umgang mit Geld oder mit dem Zehnten. Dann habe ich ein Thema auf dem Herzen und dann fange ich an, alles darum mir heranzusuchen. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt, dann beginnt das Studieren oder dann kann man auch sagen, wir forschen dann im Wort. Und dieses Forschen im Wort geht ganz praktisch zum Beispiel, dass wir Parallelstellen nachschlagen. Kommen wir auch wieder zurück auf diesen Punkt. Guckt mal, habt ihr eine Bibel zum Beispiel mit Parallelstellen? Das ist eine sehr hilfreiche Geschichte. Und wenn das eben eine Ausgabe ist, wo das nicht drin ist, dann überleg mal, ob das nicht sinnvoll ist, da irgendwie mal zu investieren und da so eine Bibel, vor allen Dingen, weil wir in unserem Land also das ultimative Chance haben, das kostet nicht wirklich die Welt, es ist nicht verboten, es ist käuflich erwerblich, es ist, also das ist das auch eine Sache, wo man sagt, da können wir dankbar sein und das auch nutzen. Und dann gibt es Konkordanzen, wo sich Leute die Mühe gemacht haben, zu einem gewissen Stichwort alle Bibelstellen oder die meisten Bibelstellen rauszusuchen. Ganz abgesehen davon, dass es heutzutage Bibelprogramme gibt, wo das alles noch viel leichter geht. Wo du eingibst Gehorsam, wo du eingibst Gemeinschaft, wo du eingibst Abendmahl und dann kommen diese Stellen, werden dir vorgeschlagen. Also das meine ich, so mache ich mich eins mit dem Wort, indem ich Interesse zeige, indem ich da reingehe, indem ich mich damit beschäftige. Das heißt Erforschen des Wortes und im Sinnbild gesprochen ist das wie umarmen. Das ist etwas, was umarmen tue ich immer was ich gern habe, mit was ich wirklich gern Umgang habe. Ich sage, Mensch, ich muss dich mal drücken, ich habe dich so lieb. Und so in diesem Sinnbild müssen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Das ist dieses Einsmachen und dieses Erforschen. Das meint nicht gesetzliche Ableisten von Lesestunden, sondern diese Motivation, ich möchte was erfahren. Ich möchte eine Antwort haben aus deinem Wort. Und dann, was noch eine ganz wichtige Sache ist, die mir auf dem Herzen ist zu diesem Punkt, mache dich eins mit dem Wort. Wir glauben, was dort niedergeschrieben ist. Wenn in dem Wort niedergeschrieben ist, ich bin bei dir alle Tage bis an dein Lebensende, dann fällt der Gedanke, ich bin ja so allein und keiner will mit mir was zu tun haben und alle sind gegen mich. Der Gedanke fällt aus, wenn ich im Glauben lebe. Es mag sein, dass der Gedanke hochkommt, aber dann, wie haben wir von Jesus gelernt? Hat er gesagt, es steht geschrieben. Ich bin bei dir alle Tage bis an das Lebensende. Also allein sein ist schon einmal out, das passt schon mal nicht. Und dass alle gegen dich sind, es kann sein, dass vielleicht selbst wenn alle Menschen gegen dich wären, Möglichkeitsform, Gott ist nicht gegen dich. Also einen hast du immer. Einen hast du immer auf deiner Seite. Und das Gelamentieren, das Geheul, alles sind gegen mich, das ist nicht wahr. Auf jeden Fall nicht biblisch. Und das ist das, wo ich sage, ich glaube, was geschrieben steht. Und das können wir dann mit jeder Bibelstelle, das können wir noch einen ganzen Abend treiben, solche Bibelstellen herauszunehmen und sagen, hey, was haben wir gelesen? Also ist das so. Und das heißt, ich mache mich eins mit dem Wort, ich verbinde mich mit dem Wort, ich umarme das. Das ist das, wo ich hin will. Und dann bringt das natürlich wieder etwas hervor, was eine biblische Anforderung ist im Umgang mit dem Wort Gottes. Diese Art und Weise bringt wieder etwas zur Geburt, nämlich das Wort kennen. Da das ist wiederum eine Forderung und eine Aufforderung aus dem Wort Gottes, dass wir sein Wort kennen sollen und müssen. Das ist aber andersrum gesagt die logische Folge oder das Produkt aus dem, was ich gerade gelehrt habe. Wenn du das alles so tust, dann wirst du anfangen, das Wort zu kennen. Und die Bibel bezieht sich, also ich habe es hier so einen Negativvers, den wir ja natürlich in umgekehrter Form dann auch anwenden können. Also wenn das Negative geschieht, ist der Umkehrschluss, wenn ich das Wort kenne, passiert das halt nicht. Da habe ich den Vers aus Markus 12, Vers 24, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Ja, zu beruflichen Theologen. Hat er gesagt, ihr seid im Irrtum und es hat einen Grund. Weil ihr kennt die Schrift nicht, ihr kennt das Wort nicht und darüber hinaus auch die Kraft nicht. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass auch das Wort Gottes Kraft hat. Kommen wir dann noch drauf. Was ist denn? Das Wort kennen, das ist also eine ganz wichtige Geschichte und die kommt daraus, wenn ich darin lese, wenn ich da forsche, studiere. Es gibt noch zwei andere, Hosea 4, Vers 6 und auch Jesaja 5, Vers 13, zwei sehr bekannte Stellen, wo Gott, wie ich sage, so ein bisschen wie aus tiefstem Herzen einen Seufzer loslässt. Ich lese mal nur Hosea 4, Vers 6 vor. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen. Dass du nicht mehr mein Priester seist, und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will ich auch deine Kinder vergessen. Ich denke, dieser Ausspruch, der war mit viel Traurigkeit im Herzen Gottes verbunden. Und wie ich vorhin schon sagte, der Umkehrschluss ist, Erkenntnis kommt, wenn ich das Wort Gottes nicht verwerfe. Wenn ich damit umgehe, dann kommt auch wieder Erkenntnis zurück zu uns und damit ins Volk Gottes. Und damit geht das Volk Gottes auch nicht zugrunde. Das hat was damit zu tun, dass wir das Wort kennen müssen. Jesaja 5, Vers 13 war noch die andere Parallelstelle. Die könnt ihr zu Hause dann gerne nochmal nachlesen. Das spare ich mir jetzt aus Zeitgründen. Dann kommt ein nächster wichtiger Punkt nach dem Kennen des Wortes. Ernähre dich vom Wort. Ernähre dich vom Wort. Das heißt, lese das Wort. Das heißt, das musst du erstmal wollen. Und wenn du etwas willst, dann hat das möglicherweise, nicht nur möglicherweise, vielleicht das falsche Wort, dann hat das was mit deiner Zeiteinteilung zu tun. Was ist dir wichtig? Also mir geht es etwas darum, etwas bei euch zur Geburt zu bringen, wenn ich sage, ernähre dich vom Wort. Das heißt, lese das Wort. Das ist nicht so ein Damoklesschwert. Wenn du nicht jeden Tag in deiner Bibel gelesen hast, dann wird wahrscheinlich oder was auch immer. Sondern das in Bedürfnissen in unserem Herz aufwachsen muss, das mich ranzieht an das Wort Gottes, wo ich sage, oh Mensch, mir persönlich geht's manchmal so, dass ich durch den Alltag oder auch durch meine nicht gerade geschickte Zeiteinteilung ganz sparsame Zeiten habe in der Gegenwart Gottes und sparsam auch Zeiten, wo ich wenig in der Bibel lese. Da ist alles Mögliche, da sind Gespräche, da sind Termine und da ist alles mit Sicherheit auch wichtig irgendwie. Und dann merke ich so langsam innerlich, also irgendwie, der Akku wird langsam alle. Und wo ich dann sage, aber jetzt ist gut, keine Termine mehr, morgen keine Termine und morgen nehme ich das Telefon nicht ab. Jetzt, also morgen, ich muss mich mal wieder ernähren. Ich muss mal wieder was essen. Das heißt, ich muss mal wieder was lesen. Das heißt, ich habe morgen mal keine Zeit. Ist es lieb von dir? Ja, du kannst mit mir sprechen. Ich habe Zeit für dich. Aber wie sieht es denn übermorgen aus? Morgen habe ich Zeit für den Herrn. Und das ist ein Bedürfnis, was in uns wächst. Das, was uns ranzieht an das Wort, das ist eine ganz andere Dimension wie oh, wieder keine Bibel gelesen. Ich verstehe sowieso nicht. Das müssen wir überwinden, dass wir sagen, Mensch, da stehen Antworten drin. Und das ernährt mich. Das heißt auch, ernähren vom Wort Gottes, auch so eine praktische Geschichte, wiederhole das Wort. Wenn du eine Sache hast, wo du sagst, nicht kapiert, oder war ein bisschen flach, weiß ich auch nicht so richtig, wiederhole das. Diese ganzen Hilfen, die ich schon gesagt habe, vielleicht hast du eine andere Übersetzung, vielleicht hast du da mal irgendein Bibelprogramm, wo du mal eine Parallelstelle nachschaust, wiederhole oder kaue das Wort, geh damit um, bleibe länger an einer Stelle, bis sie dir etwas sagt. Das ist auch so eine Sache. Manchmal, nicht verstanden, weg, Schluss aus. Ach nee, ja, ach, gestern habe ich gelesen, das bringt ja gar nichts. Kolosser 3, Vers 16 sagt, lasse das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Reichlich in uns wohnen. Das heißt, wir wiederholen es, wir gehen damit ein Stück um. Lass es reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Also singt mit Psalmen, wir können die Psalmen lesen, wenn du sie nicht singen kannst. Wir können aber auch im Lobpreis uns mit dem Herrn beschäftigen, weil wir viele, viele Lieder haben, die alleine Bibelverse sind. Ja, das ist das, was wir in der Gemeinde immer wieder sagen, wenn wir miteinander Lobpreis machen, lass es mal ein Stück durch den Kopf gehen, was singst denn du da? Dass es auch Wort Gottes sein kann. Manchmal sind es von uns getextete Geschichten von Menschen, aber es sind auch viel Wort Gottes oder es bezieht sich auf das Wort Gottes. Und das sind alles solche Dinge, dass das reichlich in uns wohnt, in jeder Facette. Und da gibt es, sich vom Wort Gottes ernähren, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Gerade, dass wir auch so technische Geschichten heutzutage haben. Und wenn du auf Arbeit fährst und sagst, ich habe eine Bibel in Tonform, wo da lasse ich mir es halt im Auto vorlesen oder irgendwas. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man sagen kann, hier komme ich weiter, weil ich mich ernähren will von diesem Wort. Dann gehört zu diesem Ernähren vom Wort Gottes, lass das Wort Gottes auch wirken. Das ist für mich der Bereich von Geduld. Warte einen Moment, bis das Sättigungsgefühl eintritt. Sagt man manchmal so bei der Ernährung in allen sagen, ja, warte, wenn ich noch 2 Minuten warte, dann bin ich satt, weil dann ist das Sättigungsgefühl eingetreten. Und mit dem Wort Gottes ist das auch manchmal so. Wir müssen manchmal ein bisschen warten, wir müssen es manchmal das Wort Gottes wirken lassen. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also diese Bibelstelle aus Hebräer 4, Vers 12 zeigt uns, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist und dass es ganz tief geht. Aber damit Dinge tief gehen, braucht es auch manchmal Zeit. Und das ist wichtig im Umgang, wenn wir sagen, ich ernähre mich vom Wort Gottes, dann hat auch dieser Aspekt Zeit und das mal was wiederholen und nochmal damit umgehen, auch eine wichtige Komponente. Okay, soweit bis hierher. Wir denken, dass wir das nächste Mal weitergehen.